Der Abschnitt, den wir heute gemeinsam anschauen wollen, sind die Verse 22 bis 26 aus 1. Mose Kapitel 49. Und es ist eben der Abschnitt, in dem Jakob seinen Segen, Gottes Segen, über Josef ausspricht. Und wir auch in diesen Versen, ähnlich wie bei dem Segen, den Juda bekommt, sowohl eine fortschattende Beschreibung bekommen, wen Josef repräsentiert und wie das auf Jesus hinweist, und genauso aber auch eine Verheißung. Wir wollen gemeinsam die Verse 22 bis 26 lesen. Dort heißt es im Wort Gottes: Ein junger Fruchtbaum ist Josef, ein junger Fruchtbaum an der Quelle, seine Zweige ranken über die Mauer. Und es reizen ihn die Bogenschützen und schießen und feinden ihn an. Aber sein Bogen bleibt fest und gelenkig sind die Arme seiner Hände durch die Hände des mächtigen Jakobs. Von dort kommt der Hirte, der Stein Israels, von dem Gott deines Vaters, der helfe dir. Und von Gott dem Allmächtigen, der segne dich, mit Segnung des Himmels droben, mit Segnung der Flut, die unten liegt, mit Segnung der Brüste und des Mutterleibes. Die Segnungen deines Vaters überragen die Segnungen der uralten Berge, das begehrenswerte Gut der ewigen Hügel. Sie seien auf dem Haupt Josefs und auf dem Scheitel des Abgesonderten unter seinen Brüdern. In diesem Kapitel 49, in dem Jakob seinen Segen an seine Söhne weitergibt, im Auftrag Gottes und hier ihnen verkündigt, was am Ende der Tage oder in den kommenden Tagen auf sie zukommen wird, prophezeit er verschiedene Dinge. Er redet davon, dass unter anderem Simeon und Levi zerstreut werden. Er redet davon, dass an welcher Stelle sein Sohn Sebulon und der Stamm wohnen wird. Er redet von verschiedenen Bedrängnissen und Kämpfe, die auf die Stämme zukommen werden. Aber vor allem haben wir gesehen am Segen Judas, dass Gott hier ein Königtum prophezeit, das andauern wird, bis der eine kommt, dem dieses Königtum gebührt. Bis der Friedefürst kommt, bis Jesus Christus kommt, wie wir es am Sonntag gelesen haben. Und in gewisser Weise haben die Verheißung und der Segen, den Juda bekommt, und der Segen, den Josef bekommt, mehrere Parallelen. Wenn ihr noch einmal den Segen an Juda anschaut, dann finden wir in den ersten zwei Versen über diesen Segen an Juda, Vers 8 und 9, eine Beschreibung von Juda, also etwas, was er repräsentieren soll, was auf Jesus hinweist. Zum einen, dass er die Feinde überwinden wird. Er wird als ein junger Löwe beschrieben. Und nachdem dann Juda selbst beschrieben wird, als quasi eine Vorschattung auf Jesus, kommt dann in den Versen 10 bis 12 eine Verheißung, dass jemand kommen wird und was dieserjenige eben innehaben wird. Dass er der Friedefürst sein wird, der wahres Leben im Überfluss bringt. Also das ist quasi der Aufbau vom Segen Judas gewesen. Erst in den Versen 8 und 9 eine vorschattende Beschreibung, eine typologische Beschreibung, wen Juda repräsentieren soll als jungen Löwen, der über die Feinde herrscht. Und dann eben die Verheißung, dass aus diesem Stamm der wahre Löwe, der Friedefürst kommen wird, der auch im Shiloh genannt wird. Und wenn wir jetzt die Verheißung und die Beschreibung von Josef anschauen, finden wir das gleiche Muster. In den ersten zwei Versen aus diesem Segen, in den ersten zweieinhalb, Versen 22, 23 und 24a, wird auch jetzt Josef in einer gewissen Weise beschrieben, die uns auf Christus, also quasi repräsentativ auf Christus hinführen soll. Und dann am Ende von Vers 24 beinhaltet der restliche Segen eine Verheißung über jemanden, der kommen soll. Wir werden nachher hier auf einen Übersetzungsunterschied eingehen, nämlich auf die Verheißung, dass von dem mächtigen Jakobs der Hirte, der Stein Israels kommen wird, auf dem dann bestimmte Segnungen ruhen. Also hier haben wir auch wieder diese Zweiteilung. Erst die Beschreibung von Josef, die wir uns gleich anschauen, und dann die Verheißung, dass jemand kommen wird, auf den all das zutreffen wird, ähnlich wie bei Juda. Josef bekommt nicht das Bild eines jungen Löwen, wie es Juda bekommen hat, sondern wenn jetzt Josef erwähnt wird als ein Bild auf Christus, bekommt er die Beschreibung, dass Josef als ein junger Fruchtbaum beschrieben wird. Also es geht jetzt hier nicht um einen Löwen, sondern um einen Fruchtbaum. Wir haben trotzdem hier diese Beschreibung zu sagen, es ist so wie Juda einen jungen, einen kräftigen, majestätischen Löwen mit einem kräftigen, majestätischen Löwen beschrieben wurde, der seine besten Zeiten nicht hinter sich hat, sondern der in der Lage ist, zu kämpfen und zu siegen. So haben wir hier auch wieder die Beschreibung, dass Josef wie ein junger Fruchtbaum ist. Und genauso, das habe ich heute gelesen, ich wusste gar nicht, dass Bäume alt werden und sterben können. Also das dauert ein bisschen länger, als wie das bei uns Menschen oder bei den Tieren der Fall ist. Aber genauso haben Fruchtbäume ein gewisses Alter, wo sie irgendwann krank werden und einfach nicht mehr in derselben Weise Früchte tragen, wie es ein junger Baum hat, der quasi in seiner vollen Blüte steht. Und genauso bekommt eben Josef diesen Hinweis, er repräsentiert jemanden, der Frucht trägt, einen Baum, der Frucht bringt, und dabei aber nicht jemanden, der sich dem Ende neigt, sondern einen jungen Fruchtbaum, der in seiner vollen Blüte steht, in seiner ganzen Pracht Früchte trägt. Es ist wie dieses Bild, dass er wie ein junger Fruchtbaum ist, es wird sogar noch gesteigert, indem es heißt, er ist ein junger Fruchtbaum an der Quelle, das heißt direkt am Wasser. Im Zusammenhang mit diesem Fruchtbaum beinhaltet es, dass er alle Ressourcen hat, um Früchte zu tragen. Ein Baum kann so gut dastehen, wie er will. Wenn er kein Wasser hat, wenn er nicht gegossen wird, dann gibt es keine guten Früchte. Dieser Fruchtbaum ist an der Quelle, das heißt, er kann in seiner vollen Pracht Früchte tragen. Was bedeutet dieses Bild? Was ist das Tolle daran, dass Josef als ein Baum beschrieben wird, der Frucht trägt und der sogar an der Quelle ist? Okay, wir können festhalten, es ist ein positives Bild. Er wird jetzt nicht irgendwie als dürrer, verdorrter oder verwelkte Blume oder so beschrieben, sondern als ein junger Fruchtbaum. Wenn wir in die Bibel schauen, an welchen Stellen sie von einem Baum spricht, der gepflanzt an Wasserbächen ist und seine Frucht bringt zu seiner Zeit, dann fällt uns Psalm 1 ein. Und in diesem Psalm möchte ich an dieser Stelle gehen, um dieses Bild auszulegen und zu entschlüsseln. Die ganze Thematik ist eigentlich die: Ein Baum, der Früchte trägt und der an der Quelle ist, repräsentiert einen Menschen, der ein Leben zur Ehre Gottes führt und quasi Gott durch sein Leben Frucht bringt und ihm dient. Das ist dieses Bild, wie es die Schrift beschreibt. Ein Baum, der an der Quelle ist und zur Ehre und quasi Frucht trägt, also zur Ehre Gottes lebt. Im Psalm 1 werden uns folgende Hinweise oder wird dieses Bild folgendermaßen angewandt. Psalm 1, ich lese die Verse 1 bis 3. Glückselig der Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen und nicht steht auf dem Weg der Sünder und nicht sitzt auf dem Sitz der Spötter. Also es beginnt damit, dass sich ein bestimmter Mann oder der Mann glücklich preisen darf, der bestimmte Dinge nicht tut. Und dafür werden drei Dinge erwähnt. Also jemand, der nicht im Rat der Gottlosen wandelt, also der quasi sein Leben nicht in der Art und Weise wie Gottlose führt. Jemand, der nicht auf dem Weg der Spötter steht, also auf dem Weg der Sünder steht. Jemand, der nicht den sündigen Pfad beschreitet. Und jemand, der nicht sitzt auf dem Sitz der Spötter oder im Kreis der Spötter, der quasi keine gotteslästernde Gemeinschaft mit Sündern hat. Ein Mann, der diese Dinge nicht tut, der darf sich glücklich preisen. Aber es geht nicht nur darum, bestimmte Dinge nicht zu tun, sondern stattdessen etwas zu tun. Und das finden wir in Vers 2. Stattdessen, statt den sündigen Weg zu beschreiten, statt im Rat der Gottlosen zu wandeln, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht. Also das ist die Anforderung, etwas nicht tun, etwas tun. Und dann wird dieses Bild, diese Aufforderung in Vers 3 zusammengefasst. Womit könnte man so jemanden beschreiben? Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blatt nicht verwelkt und alles, was er tut, gelingt. Also dieses Bild von, da ist jemand, der sitzt an der Quelle, der sinnt über das Gesetz Gottes Tag und Nacht. Ihm ist wichtig, das zu tun, das zu leben, was Gott gefällt, statt den Weg der Gottlosen zu gehen. Und weil ihm das wichtig ist und er an dieser Quelle verbunden ist, mit dieser Quelle verbunden ist, ist er ein Baum, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dem alles, was er tut, gelingt. Gott sei Dank wurde dieser Psalm an dieser Stelle, an dieser Kanzel so häufig eben schon so ausgelegt, und das ist die Bedeutung, zu wem es uns führen soll. Wir können das nicht. Unser Leben sollte eigentlich als ein verdorrter Baum beschrieben werden, obwohl wir das Wort Gottes die Quelle haben. Wir können nicht. Wir von uns selbst bringen keine Frucht zur Ehre Gottes, aber Jesus war so. Jesus Christus war mit Gott in einer vollkommenen Weise verbunden, dass er über sein Gesetz Tag und Nacht gesinnt hat und alles, was er tat, gelungen ist. Der alle Versuchungen widerstanden hat, immer das Richtige getan hat und eben diese Welt überwunden hat. Und auf genau diesen Jesus sollte uns eben Josef hinweisen. Deswegen wird er als ein junger Fruchtbaum an der Quelle beschrieben. So wie Jesus Christus alle Zeit ein Leben, ein fruchtbares Leben zur Ehre Gottes lebte, wird uns Josef eben in der Geschichte nicht als ein Sünder dargestellt, obwohl wir wissen, als Mensch muss er auch eher aus Glauben gerechtfertigen, aber innerhalb dieser Geschichte in Genesis wird er uns in dieser selben Art und Weise beschrieben, wie es eben in Jesus Christus deutlich wurde. Josef wurde, und ich will hier zusammenfassen, eben als jemand beschrieben, der in einer treuen Weise zu Gott gelebt hat, selbst nachdem er so viel Leid und Schwierigkeiten und Herausforderungen erlebt hat. Josef war nicht voller Bitterkeit, Hass und Ablehnung gegenüber seiner Familie und auch in dem Sinne gegenüber Gott, sondern Josef wird als gerecht beschrieben, als jemand, der Sünde mied und der Versuchung widerstanden hat. Warum? Weil er als dieser Fruchtbaum, der an der Quelle ist, auf Jesus hinweisen sollte, der in vollkommener Weise Frucht getragen hat. Als Erinnerung gehen wir einmal in 1. Mose in Kapitel 39 zurück. Nachdem eben Josef von seinen Brüdern verraten und verkauft wurde, nach Ägypten verschleppt wurde, kommt er zu Potiphar. Und begegnet dort der Versuchung, Unzucht zu betreiben, die Ehe zu brechen, also im Sinne von der Frau Potiphars. Und was ist Josefs Reaktion darauf? Josef reagiert in Kapitel 39, Vers 9. Niemand ist größer in diesem Haus als ich, und er hat mir gar nichts vorenthalten als nur dich, da du seine Frau bist. Und wie sollte ich diese große Bosheit tun und gegen Gott sündigen? Das ist Josef, ein junger Fruchtbaum an der Quelle, der die Ehre Gottes vor Augen hat und sagt, wie sollte ich gegen Gott sündigen? Und wir haben uns eben angeschaut, als wir in dieser Predigt, dass sie es Tag für Tag machte, ob ein Mensch da war oder kein Mensch da machte, dass sie ihn sogar handgreiflich dazu nötigte, jetzt schlaf doch endlich mit mir. Und Josef Tag für Tag dieser Versuchung widerstand, weil er ein Leben zur Ehre Gottes führen wollte. Und damit weist uns Josef eben auf Jesus hin, der das vollkommen in allen Lebensbereichen Tag für uns erfüllt hat. Der ein Leben zur Ehre Gottes lebte, stellvertretend für uns, damit wir seine Gerechtigkeit bekommen können. Und interessanterweise in diesem selben Kapitel, wir haben es im Psalm gelesen, der ist wie ein Baum gepflanzt am Wasserbächen und alles, was er tut, gelingt. Und wenn wir in das Kapitel 39 gehen, wo quasi diese Rechenschaffenheit Josefs beschrieben wird, haben wir ganz, ganz viele Verse, die genau das aussagen. Vers 2, der Herr war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang. Und er war im Haus seines Herrn des Ägypters. Und sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr alles, was er tat, in seiner Hand gelingen ließ. Und dasselbe finden wir nochmal am Ende vom Kapitel. Das in Vers 23, weil der Herr mit ihm war und was er tat, ließ der Herr gelingen. Also so ist Josef dieses Bild auf Jesus, dem alles, was er tat, gelang und der ein Leben zur Ehre Gottes lebte, zur Ehre Gottes führte. In Vers Kapitel 39 war dabei immer wieder diese Betonung, dass Josef dieses Leben in dieser Weise führte, weil eben Gott mit ihm war und er quasi seine Hände segnete und leitete. Und schaut mal, wenn wir jetzt in den Segen Josefs in Kapitel 49 gehen, in diesem Bild, das wir gleich anschauen werden, diesem Bild vom Kampf und dem Kampf widerstehen, dann heißt es in Vers 24, sein Bogen bleibt fest, gelenkig sind die Arme seiner Mächte, seiner Hände, durch die Hände des mächtigen Jakobs. Das ist quasi dieses, der Herr ließ alles, was er tat, gelingen. Warum waren seine Hände so gesegnet? Weil der Herr mit ihm war und seine Hände segnete. Genau das Gleiche finden wir bei Jesus. Als, ich meine, es ist Nikodemus, der zu ihm kommt und sagt, Herr, wir wissen, dass Gott mit dir ist. Niemand kann so etwas tun, wenn nicht Gott mit ihm ist. Im Leben Jesu wurde in vollkommener Weise deutlich, dass wenn man ihn einfach mal beobachtet hätte, einfach mal mitgehen, gucken, wie ist dieser Mann, was macht er, was sagt er, was kann er, Gott muss mit ihm sein. Auf ihm ruht der Segen des mächtigen Jakobs. Dieser Mann ist kein gewöhnlicher Mann, sondern er muss der verheißene Retter und Messias sein. Dieses Bild von einem Baum, der Frucht trägt, wird hier noch einmal damit ausgeweitet in Kapitel 49, Vers 22, wie weit quasi seine Zweige, hier in meiner Übersetzung Schösslinge genannt, reichen. Also da ist dieser eine Baum, der Frucht trägt, an dem es Frucht gibt und es heißt, die Schösslinge treiben über die Mauer. Was bedeutet das? Sagen wir, jemand hat einen schönen Baum im Garten, der Garten ist eingezäunt und ich denke mir, die Frucht wäre so lecker, aber ich komme halt einfach nicht ran. Da ist ein Zaun drumherum, da ist eine Mauer drumherum. Ich weiß, an diesem Ort gäbe es Frucht, ich sehe das, ich nehme es wahr, ich kann aber einfach nicht. Jetzt wächst dieser Baum aber so stark, dass seine Äste über diesen Zaun, über diese Mauern gehen und ich, der vorbeilaufe, denke mir so, ich muss jetzt nur den hier machen, dann habe ich auch diese Frucht. Und ich denke, dass eben dieser Bild ein Hinweis darauf ist, so wie es hieß beim Segen Judas, dass Jesus ein Friedefürst für alle Nationen sein wird, so bedeutet dieses Bild, dass seine Zweige über die Mauern hinausgehen, zeigen, dass er der Ort ist, an dem wir für Gott Frucht bringen können, über die ursprünglichen Grenzen hinaus. Das heißt, über die Grenzen des Volkes Israels hinaus, für alle Nationen, die dran vorbeilaufen. Ich denke, das ist das Bild. Josef, Jesus ist dieser Ort, durch die Verbindung, wo wir in Verbindung aus Glauben zu ihm Gott ehren können, ihm Frucht bringen können. Und diese Verbindung zu ihm besteht nicht mehr einfach nur innerhalb der Mauern, sondern für alle, die dran vorbeilaufen und zu ihm kommen. Dieses Bild von Gott Frucht bringen und diesem Baum finden wir im Neuen Testament auch eben in Bezug zu unserem Leben, dass wir Gott ehren, aber nur in der Verbindung zu Jesus selbst. Einmal eine unbekanntere Stelle und dann kommen wir zu der Stelle, die gerade in all euren Köpfen ist. Wir gehen erst in Römer Kapitel 7, Vers 4 hinein, weil das da gut zusammengefasst wird. Römer Kapitel 7, Vers 4. Dort heißt es, also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden. Also um jetzt nicht mehr zum dem Bund des Gesetzes zu gehören, sondern um jetzt zu jemand anderem zu gehören, eines anderen zu werden, das aus den Toten auferweckt. Also wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Wir sind mit Christus, dem Gesetz, dem alten Bund gestorben. Wir sind jetzt mit ihm verbunden, dem Auferweckten, damit was passieren kann, damit wir Gott Frucht brächten. Aber diese Frucht für Gott geschieht nur in Verbindung mit dem, der auch verstanden ist, nicht ohne ihn. Diese Frucht für Gott geschieht nicht durch das Verinnerlichen von Regeln, durch das Auswendiglernen der 10 Gebote, durch Vorsätze, durch ein ganz genaues Bescheidwissen, durch einfach nur ein stures Nachsinnen von dem Gesetz Tag und Nacht, wie es manche meinen. Denjenigen, den wir betrachten und derjenige, mit dem wir verbunden sind, damit unser Leben Gott ehrt, ist Jesus selbst. Und deswegen sagt die Schrift, wir sollen auf ihn schauen. Wir sollen in ihm bleiben, uns an ihn und wer er ist und was er vollbracht hat, in unseren Versuchungen, in unseren Schwierigkeiten, in unserem Streit, in unseren Nöten erinnern. Dann bringen wir eben Gott Frucht in der Verbindung zu Jesus. Und die Stelle, die das eben am deutlichsten oder am ausführlichsten beschreibt, ist Johannes Kapitel 15, wo Jesus sich selbst nicht einfach nur als ein Fruchtbaum beschreibt, sondern diese Beschreibung konkretisiert, indem er sagt, dieser Fruchtbaum ist ein Weinstock, an dem wir die Reben sind. Johannes 15, Vers 1. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, damit sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, dieser bringt viel Frucht. Denn außer mir könnt ihr nichts tun. Also Jesus greift dieses Bild eines Baumes auf, wo es darum geht, dass Frucht für Gott vorhanden ist. Und er sagt, wollt ihr ein Leben führen, das Gott ehrt? Wollt ihr ein Leben führen, das Früchte trägt? Dann müsst ihr euch auf den Baum fokussieren. Dann müsst ihr euch auf Christus fokussieren. Dann müsst ihr in ihm bleiben und in ihm ruhen. Nicht nach den quasi Früchten suchen. Nicht ganze Zeit, oh Mann, ich sollte nicht mehr lügen. Oh Mann, ich sollte nicht mehr zornig werden. Oh Mann, ich sollte geduldiger sein. Oh Mann, ich sollte hilfsbereiter sein. Das ist über das Gesetz nachsinnen. Jesus sagt, bleib in mir. Schau, was ich vollbracht habe. Und dann wird diese Frucht Stück für Stück in deinem Leben geschehen. Und mein Vater und ich, wir werden sogar Reinigung betreiben, damit die Frucht größer wird. Denn ich habe euch dazu auserwählt, dass ihr Frucht bringt und mich ehrt. Und so sagt Jesus eben, dass er der Ort ist, an dem mein Leben zur Ehre Gottes möglich ist, in der Verbindung zu ihm. Und der Segen, diese Beschreibung des Segens über Josef, ist darin eine Verheißung zu sagen, es gibt diesen einen wahren Ort für alle Nationen, wo diese Frucht für Gott vorhanden ist, so wie Josef eben darauf hingewiesen hat. Wenn wir den Segen und diese vorschattende Beschreibung von Josef weiterlesen in Vers 23 und 24, dann finden wir, dass dieses Leben zur Ehre Gottes angefochten ist. Das geschieht nicht einfach so, sondern so wie es bei Josef vorhanden war und in viel größerer Form bei Jesus vorhanden ist, geschieht es unter Versuchungen, Angriffen und Leid. Es war außer Frage, dass Jesus Christus in irgendeiner Versuchung fallen würde. Und trotzdem beschreibt das Neue Testament im Hebräerbrief, dass er darunter an dem, was er litt, dem Gehorsam lernte. Und dass er unter viel Flehen und Schreien bei Gott Hilfe und Rettung suchte. Es ist ein Kampf gewesen, den Jesus Christus für dich und mich durchgestanden hat. Und dieser Kampf, der im Neuen Testament, dieser geistliche Kampf, der eben auch im Neuen Testament mit einer Waffenrüstung verglichen wird, wo unter anderem auch quasi Pfeile, Bogenschützen vorhanden sind. Pfeile, ist die Formulierung in Epheser 5 ist, feurige Pfeile des Bösen, die wir durch den Schild des Glaubens auslöschen, durch den Glauben an Gottes Macht und seine Stärke. So wird auch jetzt hier das Leben Josefs im Hinweis auf Jesus als ein geistlicher Kampf beschrieben. Vers 23 sagt, es reizen ihn und schießen. Es bekämpfen ihn die Bogenschützen. Aber sein Bogen bleibt fest und gelenkig sind die Arme seiner Hände. Also hier wird Josefs Leben repräsentativ beschrieben als ein Leben, in dem er gereizt wurde, in dem er beschossen wurde, in dem er angefeindet wurde. Das ist eine treffende Beschreibung für das, was seine Brüder mit ihm gemacht haben. Das war sein Leben, diese Rechtschaffenheit vor Gott zu vergeben, nicht nachzutragen, Gott trotzdem treu zu bleiben. Das ging quasi nicht, wie soll ich sagen, diese Versuchung war nicht im Garten Eden, die war nicht im Paradies, sondern die war in einer rauen Umgebung und in Anfeindung und Verletzung von anderen Menschen. Darin sollte sich herauskristallisieren und zeigen, ob man darin eben standhaft bleibt. Josef ist es als ein Bild auf Christus geblieben, auch als er gereizt wurde, auch als er angefeindet und bekämpft wurde. Und eben darin genauso in einer größeren, vollkommeneren Weise Jesus Christus. Vom Satan in der Wüste, persönlich gereizt, versucht. Ich muss immer wieder in diesem Zusammenhang an diese abstruse Szene denken, wo sie Jesus die Augen verbinden, ihm ins Gesicht schlagen, ihn bespucken und sagen, du bist Gottes Sohn, sag uns, wer dich geschlagen hat. So eine Herausforderung, oder? Wir regen uns so viel schneller übereinander auf, wenn jemand auch nur eine Kleinigkeit sagt, jetzt einen wunden Punkt bei uns getroffen hat. Eine Kleinigkeit und auf einmal, da war es, jetzt gibt es nur noch Rache. Jesus hat es in einer vollkommeneren Weise, diese Versuchung, dieses Reizen, dieses Bekämpfen erlebt, aber es heißt, sein Bogen blieb fest. Er ist nicht darunter zusammengebrochen oder eingeknickt. Er hat alle Anfeindungen, alle Versuchungen überwunden und bestanden, damit er unsere stellvertretende Gerechtigkeit sein kann. Also das ist zunächst einmal, wir haben jetzt genau Halbzeit, zunächst einmal diese Beschreibung von Josef, wo wir Dinge davon in seinem Leben gesehen haben, die uns auf Jesus Christus hinweisen und die Jesus in einer vollkommenen Weise erfüllt hat. Und dieses Bild der Vorschattung wechselt jetzt in eine Verheißung über jemanden, der kommen soll. Ich muss uns darin aber kurz auf einen Übersetzungsunterschied hinweisen, weil diese Verheißung entweder deutlicher wird oder nicht ganz so ersichtlich ist. Wenn ihr am Ende von Vers 24 in eure Bibel schaut, wenn ihr eine Elberfelder habt, dann heißt es, durch die Hände des mächtigen Jakobs von dort, dem Hirten, dem Stein Israels. Also nach dieser Übersetzung wird hier der mächtige Jakob als ein Hirte und als Stein Israels beschrieben. Also durch die Hände des mächtigen Jakobs von dort, dem Hirten, also der mächtige Jakobs ist der Hirte und der mächtige Jakobs ist der Stein Israels. In diesem Hinsicht würde, ich sage es mal so, Gott der Vater als der Hirte und als Stein Israels beschrieben werden. An sich ist es theologisch nicht falsch. Das Bild vom Stein, das werden wir nachher sehen, wird eigentlich nicht auf Gott den Vater angewandt, sondern der wird, wenn dann, als Fels beschrieben. Das ist ein feiner Unterschied. Wenn ihr zum Beispiel eine Luther-Übersetzung habt, falls die noch jemand bei uns liest, oder eine CSV-Elberfelder oder manch andere Übersetzung, dann wird dieser Satz folgendermaßen übersetzt, dann heißt es, durch die Hände des mächtigen Jakobs von dort, also von dem mächtigen Jakobs, kommt der Hirte, der Stein Israels. Oder von dort ist der Hirte, der Stein Israels. Und der Unterschied darin ist jetzt wird nicht der mächtige Jakobs als Hirte oder Stein Israels beschrieben, sondern der mächtige Jakobs wird als jemand beschrieben, der den Hirten und den Stein Israels, wir könnten sagen, sendet, kommen lässt. Und dann bedeutet diese Formulierung aber hier, wir haben hier die Verheißung, dass ein Hirte, der Stein Israels, der Eckstein, sein wird, dass er hier verheißen und versprochen wird. Und dann würde es eben damit weitergehen, also von dem Gott deines Vaters kommt der Hirte, der Stein Israels, und der helfe dir, also dieser Hirte, dieser Stein, der helfe dir. Und von Gott, dem Mächtigen, kommt der Hirte, der Stein Israels, der segne dich, also der Hirte, dieser Stein, er möge dich segnen. In ihm findest du den Segen Gottes. Wie gesagt, sprachlich sind beide Dinge möglich. Warum denke ich, dass Zweiteres Sinn macht? Nicht einfach nur, weil es halt voll schön ist, eine Verheißung zu haben. An sich poetisch im Vergleich, deswegen habe ich das aufgezeigt, zum Segen Judas, wurde das in dem Kapitel selbst schon so gemacht. Also wir finden eine Beschreibung von Juda und dann die Verheißung, dass jemand kommt. Genauso hier die Beschreibung von Josef, die Verheißung, dass jemand kommt. Warum macht es aber noch Sinn, nicht einfach nur zu sagen, Gott, der Vater, der mächtige Jakobs, ist der Hirte und der Stein Israels, sondern Jesus ist eben der gesandte Hirte, den Gott versprochen hat, indem wir Gottes Beistand und seine Rettung und seine Bewahrung und seinen Segen und seinen Schutz finden. Diese Beschreibung Gottes als Hirten, die ist im Buch Genesis nicht neu. Die taucht hier nicht an erster Stelle auf, sondern wenn wir in 1. Mose Kapitel 28, Vers 15 gehen, dort finden wir die Szene, in der Jakob von Gott gesegnet wird. Und dort beschreibt Gott sich als jemand, der in folgender Weise mit Jakob umgehen möchte, in 1. Mose 28, Vers 15. Es heißt, Gott verspricht, siehe, ich bin mit dir und ich will, und jetzt kommt dieses Wort, dich behüten. Ich will dich weiden überall, wohin du gehst. Und dich zurückbringen in dieses Land, denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan habe, was ich zu dir geredet habe. Okay, Gott gibt hier Jakob die Verheißung, ihn zu weiden, wie ein Hirte es mit seinen Schafen tut. Und diese Beschreibung Gottes als Hirten, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, gehe ich auch ins finstere Tal, du bist bei mir. Also dieses Bild des Hirten ist immer quasi Bewahrung, Versorgung, Schutz und Beistand auf dem Weg in die Herrlichkeit, durch einen Hirten, der immer bei uns ist und darin in geistlicher Sicht auf uns Acht hat. Dieses Versprechen, diese Verheißung bekommt Jakob hier von Gott. Also Gott sagt, ich bin dein Hirte, ich will dich behüten, ich werde dich nicht verlassen. Wenn wir jetzt aber ins Kapitel 48 gehen, konkretisiert es Jakob und erklärt uns im Segen über Ephraim und Manasse, das wir in der vorletzten Predigt gesehen haben, dass dieser Hirte nicht einfach nur Gott der Vater oben im Himmel war, sondern dass dieser Hirte der Engel Gottes war, der Engel des Herrn, der ihm auf dieser Erde erschienen und begegnet ist. Und darin, die Thematik vom Engel des Herrn ist immer die Erscheinung von Jesus vor seiner Menschwerdung, hier jetzt in der Beschreibung, als der Hirte, der Gottes Volk versorgt. In 1. Mose 48, Vers 15 haben wir es gelesen. Ich lese noch einmal vor, Vers 15 und 16. Er segnete Josef und sprach, der Gott, vor dessen Angesicht meine Väter Abraham und Isaak gewandelt sind, der Gott, der mich geweidet hat, seitdem ich bin, bis auf diesen Tag. Und jetzt wird Gott nicht mehr einfach nur als Gott beschrieben, sondern er knüpft an und sagt, wer ist dieser Gott? Es ist der Engel, der mich erlöst hat von allem Bösen. Er segne die Knaben. Warum erkläre ich das? Der Hirte im ersten Buch Mose, der Hirte über Abraham, Isaak und Jakobs, der das Volk Gottes nicht verlassen und auf sie aufgepasst hat, ist nicht einfach nur pauschal irgendwie Gott, sondern es ist Jesus Christus als der Engel des Herrn im Alten Testament. Dieser Engel des Herrn, dieser Engel Gottes ist der Hirte, der Gottes Volk begleitete und auf sein Volk Acht hatte. Und so knüpft quasi diese Verheißung, die jetzt Josef gegeben wird, daran an, dass Jakob sagt, übrigens, dieser Hirte, der wird kommen. Der mächtige Jakobs wird diesen Hirten senden. Er wird wieder auf diese Erde kommen, um noch viel Größeres zu tun. Und da knüpft das Bild dann an, der Stein Israels zu werden, der Eckstein zu werden. Diese Verheißung, dass eben ein Hirte kommen wird, finden wir nicht nur an dieser Stelle im Alten Testament, sondern, ich will es einmal kurz zitieren, dann werden wir eine Stelle anschauen. Wir haben in 1. Mose 49 die Verheißung eines Königs und eines Hirten. Eines Königs aus Juda und eines Hirten, der von dem mächtigen Jakobs kommen wird. Also ein königlicher Hirte, so können wir das zusammenfassen. Wenn wir jetzt an die Bibelstellen im Alten Testament anschauen, wo der König aus Juda, der auf dem Thron Davids sitzen soll, beschrieben wird, heißt es immer, dass dieser König der Hirte ist, der sein Volk weiden soll. Und deswegen denke ich, ist diese Verknüpfung in dieser Verheißung an Josef vorhanden. Das ist nicht eine neue Person, dass jetzt dieser Hirte, der Stein Israels, kommt, sondern es ist ein, Gott hat es eben nicht gereicht, nur die Verheißung von Juda zu geben, sondern er sagt übrigens, dieser Friedefürst, dieser König, dem die Völker gehorchen werden, er ist der Hirte, auf Grundlage von dessen Erlösungswerk er der Eckstein für das Volk Gottes wird und sein Volk bewahren und begleiten wird. Als König wird er sein Volk weiden. In Micha Kapitel 5 heißt es dann zum Beispiel, Bethlehem Ephrata zu klein, um unter den Tausenden von Juda zu sein, also eine Stadt in Juda, aus dir wird hervorkommen, der Herrscher über Israels sein soll, also aus dir soll ein König hervorkommen. Und dann Vers 3, er wird dastehen und seine Herde weiden in der Kraft des Herrn. Also diese Verheißung von einem König, der herrschen soll, ist zum Beispiel hier damit verknüpft, dass er sagt, diese Herrschaft wird für das Volk Gottes eine bewahrende, eine versorgende Herrschaft sein, weil er genauso ihr Hirte ist. Er ist nicht einfach nur der souveräne König, von dem alles geschieht, was er bestimmt, sondern er ist der Hirte, der die 99 stehen lässt, um dem einen nachzugehen. Und so verhält er sich als König. Er weidet das Volk Israel. Und ich will im Propheten Hesekiel an zwei Stellen dieses Bild von dem Hirten, der zugleich der König ist, noch einmal ein bisschen genauer betrachten. Und zwar in Hesekiel zum einen in Kapitel 37. Einfach als ein Beispiel für diese Verheißung, wo dann aber das Königtum mit dem Hirten verknüpft wird. Hesekiel 37, Vers 22 bis 24. Und ich werde sie zu einer Nation machen im Land, auf den Bergen Israels. Und sie werden allesamt einen König zum König haben. Sie sollen nicht mehr zu zwei Nationen werden und sollen sich fortan nicht mehr in zwei Königreiche teilen. Sie werden sich nicht mehr verunreinigen durch ihre Götzen, durch ihre Scheusale und durch alle ihre Übertretungen. Und ich werde sie retten aus allen ihren Wohnsitzen, in denen sie gesündigt haben, und werde sie reinigen, und sie werden mein Volk, und ich werde ihr Gott sein. Also es wird eigentlich das Handeln Gottes, was wir im Evangelium haben, diese Reinigung, diese Vergebung, diese Rettung, die wir im Evangelium von Christus haben, wo wir zu Gottes Volk gemacht werden und er unser Gott ist. Und dann heißt es Vers 24, und mein Knecht David, er ist ein König aus dem Stamm Juda, wird König über sie sein und sie werden allesamt einen Hirten haben. Hier die Verheißung, König David, aus dessen Nachkommen der wahre Messias, der wahre Herrscher entspringen sollte, dieser Knecht David, das meint hier Jesus Christus, er wird König über sie sein und er ist genauso der eine Hirte für alle, der seine Schafe sammelt, versorgt, der sich selbst für sie hingegeben hat, um sie von ihren Übertretungen zu retten und um uns zu reinigen. Ein paar Kapitel vorher, in Hesekiel 34, es ist ein ganzes Kapitel, das sich sehr intensiv mit der Hirtenthematik beschäftigt, wo zum einen Gott die die Führer Israels anklagt und sagt, ihr seid schlechte Hirten, ihr führt mein Volk in die Irre, ihr seid keine guten Hirten für meine Schafe. Aber es gibt einen guten Hirten und das ist der Herr selbst. Und dann sagt Gott in Abvers 11, ich werde ein paar Verse überspringen, ansonsten reicht es mir zeitlich nicht, aber ich werde ein paar Verse von 11 bis 25 rauspicken, die Gott als eben Hirten beschreiben und was er als dieser Hirte in Christus für uns tut. Vers 11 sagt, denn so spricht der Herr, Herr, siehe, ich bin da und ich will nach meinen Schafen fragen und mich ihrer annehmen. Wie ein Hirte sich seiner Herde annimmt an dem Tag, da er unter seinen versprengten Schafen ist, so werde ich mich meiner Schafe annehmen und werde sie erretten aus allen Orten, wohin sie zerstreut worden sind am Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Vers 14, auf guter Weide werde ich sie weiden, auf den hohen Bergen Israels wird ihr Weideplatz sein, dort auf den Bergen Israels werden sie auf gutem Weideplatz lagern und fette Weide beweiden. Ich will meine Schafe weiden und ich will sie lagern, spricht der Herr, Herr. Das Verlorene will ich suchen, das Versprengte zurückführen. Das Verwundete will ich verbinden und das Kranke will ich stärken. Das Fette aber und das Starke werde ich vertilgen. Wie es recht ist, werde ich sie weiden. Also das, was meint, fett und stark zu sein. Nachher geht es auch darum, dass er die Schafe von den Böcken scheidet, so wie es Jesus aufgreift. Wie beschreibt Gott sich hier? Er beschreibt sich als ein Hirte. Und was macht ein Hirte? Er fragt nach seinen Schafen, er sucht seine Schafe, er sammelt sie und er errettet sie. Er weidet sie, er verbindet, wo etwas krank ist, er führt zurück, wo etwas verloren ist. Und als dieser Hirte Gottes konkretisiert er das jetzt wieder, dieses Bild, und sagt, das werde ich nicht einfach quasi als Gott der Vater tun, sondern, Vers 23 sagt, ich werde einen Hirten über sie erwecken, ins Leben bringen und er wird sie weiden. Meinen Knecht David, der wird sie weiden und der wird ihr Hirte sein. Und ich, der Herr, werde ihr Gott sein und mein Knecht David wird, und jetzt heißt es, Fürst sein in ihrer Mitte. Wieder wird das Hirtenbild mit der Königsthematik, ein Fürst zu sein, verknüpft in ihrer Mitte, ich, der Herr, habe geredet. Dann kommt wieder ein Bund, den Gott schließen wird. Und wenn wir all diese Facetten nehmen, allein von der Formulierung, macht Jesus und das Neue Testament so deutlich, dass er es ist, der nach Gottes Kindern fragt und sie sucht, der sie sammelt, der sie rettet, der verbindet, wo etwas krank ist, der sich um unsere Herzen kümmert, wo Sünde unser Leben zerbricht und krank macht. Er ist der Hirte, dem das nicht egal ist. Er versorgt, er weidet, er tröstet, er gibt Frieden, wo Sorgen vorhanden ist. Er erinnert an seine Ruhe, er erinnert an seine Hoffnung und die ewige Weide, wenn wir in Ewigkeit bei ihm ruhen werden, wohin er uns führt und begleitet und versorgt. All das ist das Bild des Hirten. Und das ist Gott in Jesus Christus für uns, der sich selbst eben von sich gesagt hat, er ist nicht nur der Weinstock, er ist nicht nur der Ort, durch den Frucht für Gott möglich ist, sondern er ist auch eben der gute Hirte, durch den die Schafe überhaupt zu Gott zusammenkommen, durch den die Schafe überhaupt gerettet werden und versorgt und bewahrt und ans Ziel gebracht werden. Das ist Jesus. Er ist eben dieser Hirte, den der mächtige Jakobs gesandt hat. Und als dieser gute und dieser mächtige Hirte, heißt es dann in der Verheißung am Ende, Vers 24, ist dieser Hirte zugleich der Stein Israels. Was hat dieses Bild auf sich, dass Jesus als Stein bezeichnet wird? Noch einmal, warum es Sinn macht, das eben auf diesen Stein Israels, auf den Messias zu beziehen. Stein ist ein anderes Wort, dieser Begriff Stein ist ein anderes Wort als Fels. Wir finden immer wieder in den Psalmen und der Schrift, dass Gott als ein Fels bezeichnet wird, der unumstößlich ist, der treu ist, der beständig ist, der sich niemals verändert. Also dieses Bild von einem Felsen haben wir an verschiedenen Stellen in der Schrift. Das ist aber nicht das, was an dieser Stelle beschrieben werden soll, sondern als Stein Israels, also als ein Stein für Gottes Volk oder als Grundlage von Gottes Volk wird im Alten Testament der Eckstein bezeichnet, wo im Neuen Testament deutlich gemacht wird, dass dieser Eckstein Jesus Christus ist. Und was meint dieses Bild von Eckstein? Der Stein, und das ist dieser Psalm, der immer zitiert wird im Neuen Testament, den die Bauleute verworfen haben, den sie nicht wahrhaben wollten, dass es Christus braucht, um zum Volk Gottes zu gehören, dass es Christus und den Glauben an ihn braucht, um zur Ehre Gottes leben zu können und nicht das Gesetz. Diesen Stein, den sie verworfen haben, den hat Gott aber zur Grundlage für das Volk Gottes gemacht. Was meint Grundlage, Eckstein oder Stein Israels? Niemand gehört zum wahren Israel, der diesen Stein nicht kostbar findet und an ihn glaubt. Das ist das, was im Petrusbrief dann erwähnt wird und sagt, euch ist er kostbar und ihr glaubt an ihn. Wir finden Jesus wertvoll, wir lieben ihn. Wir freuen uns über das, was er vollbracht hat und wir sagen, das ist die Wahrheit. Nur, der diesen Glauben, dieses Vertrauen zu diesem Eckstein Gottes hat, gehört zum Volk Israel. Und auf dieser Grundlage von dem, was Christus gemacht hat und diesem Bekenntnis, baut Gott seine Gemeinde und eben sein wahres Volk. Und so finden wir hier eben in dieser Verheißung von dem König aus Juda, von diesem Hirten, von diesem Stein, so viele Bilder, wo eigentlich man so einer riesigen Spurensuche nachgehen kann, wo Gott immer mehr dazu sagt, alles, um deutlich zu machen, schaut mal, was Jesus gemacht hat, schaut mal, wer Jesus ist, schaut mal, was ich durch Jesus und durch das Evangelium vollbringe, durch Jesus Christus tue. Und unsere Grundlage eben als Gemeinde und als Volk Gottes ist das Bekenntnis und der Glaube an diesen Hirten, an diesen König, an diesen Stein, zu sagen, ja, das, was Gott über ihn ausgesagt hat, das macht uns zu Kindern Gottes, das macht uns zum Volk Gottes, das macht uns zur Gemeinde Gottes. Und in 1. Mose 49, wenn wir den Text weiterlesen, heißt es dann eben, dass in Vers 25 diese Hilfe und dieser Segen, der jetzt verheißen wird, dass diese Hilfe und dieser Segen nur eben in diesem Hirten zu finden ist, nur in Jesus Christus zu finden ist. Es heißt, von dem Gott deines Vaters, also das knüpft an, ich lese von weiter vorne, durch die Hände des mächtigen Jakobs, von dort kommt der Hirte, der Stein Israels, von dem Gott deines Vaters und der helfe dir. Wie hilft uns Gott? Durch den Hirten, durch den Stein Israels. Weiter heißt es, von Gott, dem Allmächtigen, der segne dich. Wie segnet uns Gott? Durch den Hirten, durch den Stein Israels. Durch Jesus sind wir gesegnet mit den Verheißungen und den Versprechen, die Gott uns in der Schrift und eben auch im Alten Testament macht. Und dieser Segen, der wird, den wir im Hirten, durch den Hirten finden, der wird jetzt auf poetische Art und Weise beschrieben. In gewisser Weise dieser Segnung vom Himmel droben, von der Flut, die unten liegt, dann werden quasi fruchtbare Segnungen erwähnt. Ich habe mir so gedacht, warum das ein positives Bild ist, muss man gar nicht auslegen in dieser Beschreibung. Allen wird klar, das, was hier beschrieben wird, ist etwas Gutes, ist etwas Schönes. Und in ähnlicher Weise, es hat mich an die Stelle erinnert aus dem Epheserbrief, wo er sagt, die Höhe, die Tiefe, die Breite, es ist quasi nicht einzugrenzen, wie groß an der Stelle die Liebe Jesu ist und hier an dieser Stelle, wie groß der Segen ist, mit dem wir in Jesus Christus gesegnet sind. Dieser Segen ist ein Segen mit dem Himmel, mit Segnung, das heißt mit der Tiefe, die unten liegt. Das ist ein interessantes Bild, weil eigentlich quasi die Tiefe, die unten liegt, ist vor allem in den Psalmen eigentlich was Trauriges. In Psalm 139 heißt es, würde ich herabfahren in die Tiefe oder mich im Scheol betten, dann bist auch du dann bei mir. Was sind quasi die Segnungen der Tiefe? Wie kann der Tod So würde ich jetzt mal die Tiefe, die unten liegt, wie kann der Segen für uns sein? Durch Jesus, der ihn überwunden hat. Es gibt quasi keinen Bereich dieser Erde, keinen Bereich unseres Lebens, was quasi hier Segen und der Brüste und des Mutterleibes, keinen Bereich des Himmels, mit dem wir nicht in Jesus Christus gesegnet sind. Es ist ein allumfassender Segen, in dem Gott uns sein Gutes, seine Verheißung in Jesus zugesagt hat. Mit einem himmlischen Segen, also quasi mit Segnung des Himmels droben, ein Segen, mit Epheser 1 ist eigentlich die Auslegung davon, Vergebung, Gnade, Erwählung, Versiegelung, Bewahrung, all diese Dinge, ein ewiges Erbe, das auf uns wartet, himmlischer Segen, Segnung der Tiefe, die unten liegt, quasi selbst der Tod und das Abscheiden von dieser Welt wird uns in Jesus Christus zum Segen, weil es der Übergang in das ewige Leben, in die Herrlichkeit bei ihm ist. Selbst das ist Segen für uns. Und eben, wir haben jetzt die Ebene im Himmel, wir haben die Ebene in der Tiefe und jetzt quasi die horizontale Ebene, die mit Segen und der Brüste und des Mutterleibes, das meint quasi das Versorgen mit seinem Segen hier auf dieser Erde Frucht zu tragen. Und Frucht tragen, das haben wir vorhin schon beim Fruchtbaum Josefs gesehen, das meint nicht einfach nur quasi viel zum Essen, das meint nicht einfach nur viele Kinder und das Versorgen davon. Es meint, mit dem versorgt zu sein, was wir brauchen, um hier auf dieser Erde zur Ehre Gottes zu leben. Das ist quasi diese dritte Ebene von dem Segen auf dieser Erde, die wir in Christus bekommen. Vers 26 beschreibt diesen Segen, dieses Bild, dass dieser Segen so hoch sein wird, dass er sozusagen bis an die Gipfel der Berge reichen soll, bis an die Grenze der ewigen Hügel. Also quasi einfach, die Pointe ist, das ist das Größte, das Beste, das Herrlichste, das Unermesslichste, was es überhaupt gibt, was wir aber nur in Jesus bekommen. Und so schließt jetzt diese Verheißung, diese Beschreibung von dem Segen am Ende in Vers 26. Es heißt, sie werden sein, also diese Segnungen, die vorher beschrieben sind, sie werden sein auf dem Haupt Josefs, und wie wird jetzt Josef noch beschrieben? Auf dem Scheitel des Abgesonderten unter seinen Brüdern. Was ist das? Josef bekam, weil Ruben, Simeon und Levi es alle verwirkt haben, Josef bekam das Erstgeburtsrecht. Er ist quasi der Abgesonderte unter seinen Brüdern. Er war oder repräsentierte in der Geschichte diesen auserwählten Herrscher Gottes, durch den Rettung, Leben vor dieser Hungersnot deutlich wurde. Also auf diesem Haupt, Josef, auf dem Haupt von dem Scheitel, auf dem Scheitel des Abgesonderten, auf ihm ruht der Segen. Das ist eben dieser Hinweis, genauso wie Christus eben der Erstgeborene ist. Er ist, auch wenn wir alle Kinder Gottes sind und wenn wir Brüder und Schwester Christi sind, er ist abgesondert. Er ist der eine Besondere, den wir verherrlichen, den wir anbeten, dem wir danken, dafür danken, dass er alles, was Gott ihm zugesagt hat, mit uns teilen möchte. Und das ist eben dann dieses Bild von Jesus ist der Erbe aller Dinge. Ihm gehört der Himmel. Ihm gehört die Herrlichkeit nach dem Leiden. Ihm gehört all dieses ewige Gute. Es gehört ihm. Er hat es als der Erstgeborene und als der Erbe von seinem Vater zugesagt bekommen. Aber das Herrliche ist, wer zu diesem Hirten kommt, wer an diesen Stein glaubt, wer diesem König gehorcht, da sagt der König und der Hirte, ich gebe dir alles, was ich von meinem Vater bekommen habe. Halte aus. Ich begleite dich auf diesem Lebensweg. Ich stehe dir bei. Ich kümmere mich um dich, wo du krank und verwundet bist. Ich heilige dich. Ich vergebe dir. Ich versorge dich. Und ich hole dich zu mir. Und das ist eben diese Verheißung und diese Beschreibung, die wir hier bei Josef haben. Bei Juda hatten wir die Verheißung des Königs des Friedens. Und hier haben wir die Verheißung von dem Hirten Israels, in dem Gottes Segen liegt. Und so hat Gott sich dazu entschlossen, eben zwei herrliche Beschreibungen und Bilder in diesem Schlusssegen zu nehmen und uns auf Jesus und das Evangelium hinzuweisen. Ich bin zum Ende gekommen mit dem, was ich euch weiter sagen wollte. Und weil wir noch ein bisschen Zeit haben, lade ich euch gerne ein zu beten. Und ich werde dann diese Gebetsgemeinschaft abschließen.